HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Tobias Döring. Gastgeber ist Alf Menzer. Tobias Döring ist Professor für englische Literaturwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und war bis 2014 Präsident der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft, womit auch schon der Name gefallen ist, der im Mittelpunkt dieses HR2-Doppelkopfes stehen wird, William Shakespeare. Vor knapp 452 Jahren in Stratford geboren, vor 400 Jahren am 23. April 1616 eben dort gestorben. Man soll mit Superlativen ja vorsichtig sein, aber wenn einer den Titel größter Dichter, größter Schriftsteller aller Zeiten verdient hat, dann Shakespeare, oder?
Ja, wenn Sie mich fragen, bin ich natürlich dieser Ansicht. Das wird Sie nicht überraschen. Aber es gibt vielleicht auch so ein paar nicht nur persönliche Gründe, sagen wir mal, das so zu sehen. Ganz zweifelsohne ist er der meistgespielte Autor auf unseren Bühnen. Auf den Bühnen weltweit. Er ist der meistgenutzte und dabei stets unbezahlte Scriptwriter Hollywoods. Ja, liefert für viele Filme das Drehbuch, auch für solche, wo man es gar nicht vermutet. Und er ist in einer Weise in der auch Popkultur präsent, wie es eigentlich sonst keinem Autor der Literatur je gelungen ist. Und das sind schon genug Gründe, glaube ich, darüber nachzudenken.
Wie kommt das? Warum ist Shakespeare so universell über die Zeiten, über die Region, also immer und überall einsetzbar?
Ja, das ist eine ganz große Frage und vielleicht wissen wir am Schluss unserer Stunde darüber ein wenig mehr. Ich glaube, es hat aber viel damit zu tun, wo er herkommt und wo sein eigenes Theater angesiedelt war. Das war ja anders als zum Beispiel das Theater unserer Klassiker oder anders als das Theater der französischen Klassiker so in der frühen Neuzeit, war es kein Elitenkunstwerk. Es war kein höfisches Theater allein, sondern es war etwas, was wirklich breite, sehr unterschiedliche Publikumsschichten erreichte und erreichen wollte, musste geradezu. Denn Shakespeare war auch kommerzieller Theatermann, er lebte davon, die wollten ihr Geschäft machen, das ist ein bürgerliches Unternehmen. Und eben weil sie so vielen Leuten immer Unterschiedliches anbieten mussten und wollten und unterschiedliche Sprachregister einsetzten, unterschiedliche Ästhetiken, unterschiedliche Unterhaltungsbedürfnisse ansprechen mussten, hat es eine Breite, ein Spektrum, sein Werk, wie es eigentlich wirklich, muss man sagen, einzigartig ist. Das gibt es sonst kaum. Also wie gesagt, unsere Klassiker, die sich ja sehr an Shakespeare orientiert haben, kommen da überhaupt nicht in die Nähe. Und andere, auch französische Ästhetiken der Zeit, waren ja sehr viel mehr auf Reinheit, auf Nobilitierung, auf ästhetische Purifizierung ausgerichtet. Um all das hat sich Shakespeare herzlich wenig geschert. Und das verhilft ihm vielleicht bis heute dazu, eine solche Breitenwirkung, auch eine solche unterschiedliche Rezeptionen zu ermöglichen.
Er hat immer schon für alle geschrieben, sozusagen. Für den Hof, wie auch für den Groundling, also das Volk, das stehend wahrscheinlich seine Theaterstücke gucken musste, dabei gegessen, geflucht, gejohlt hat.
Gehurt, alles Mögliche, ja.
Also es war immer schon ein Theater für alle und das ist das beste Rezept, um auch über die Zeiten dann für alle verfügbar zu bleiben.
Ja, es war sicherlich auch noch mehr als jetzt nur die bunte Mischung, die es macht. Es war ganz sicher auch, dass er natürlich eine große Tradition auch schon beerbte. Also er kommt ja auch nicht sagen aus dem Nichts. Er hat ja natürlich ganz viel aufgesogen. Ja, vielleicht ist das sogar die eigentliche Stärke, dass er unglaublich starkes Sensorium dafür entwickelt hat, offensichtlich, was in seiner Kultur, in seiner Zeit, in seiner Gesellschaft brennend war, wo es akut wurde. Und dazu seine eigenen Stücke, seine eigenen Werke schrieb. Es ist selten, dass jemand so wenig erfunden hat und so viel gefunden und mit dem Gefundenen so viel anfangen konnte. Und auch das ist natürlich ein Erfolgsrezept.
Mhm. Kann man das an Details festmachen? Kann man es an der Sprache festmachen? Ist die genauso vielschichtig, bedient die genauso viele Register von der Volkssprache bis zum hohen poetischen Ton?
Ja, wenn wir mal, das ist ein sehr gutes Beispiel. Die Sprache ist natürlich das, wovon diese Stücke leben. Man ging ja damals ins Theater, um ein Stück zu hören, wie man sagte. Man sah gar nicht so sehr viel auf der Bühne. Das war kein Illusionstheater, sondern es ging wirklich um die Sprache. Wir dürfen nicht vergessen, es waren ja auch zum großen Teil, jedenfalls was die populären Zuschauer anging, das Volk, waren es ja Analphabeten, die gar nicht lesen, schreiben konnten, deswegen viel stärker aufs Hören, aufs Zuhören auch ausgerichtet waren. Und wenn wir jetzt mal ein Stück nehmen, was vielleicht bis heute sein populärstes sein mag, den Sommernachtstraum, dann sieht man ja schon an den unterschiedlichen Sprachregistern, die dieses Stück verarbeitet, wie klangfarbenreich so etwas ist. Da gibt es natürlich die Sprache des Hofes, das spielt ja in so einem mythischen Athen. Da gibt es natürlich den Herzog und seine Braut, die Amazonenkönigin. Dann gibt es die Höflinge, die dort um ihn rumscharwenzeln mit diesem Philostrat. Und das ganze Elfenreich, was in dem Wald von Athen diese ganze Aristokratenwelt ja noch einmal spiegelt. Aber dann gibt es noch diese ganz anderen Sprachschichten der sogenannten Handwerker, Volksszenen. Das sind die Handwerker von Athen, aber sehr deutlich zu hören, eigentlich die Londoner Handwerker. Also Mitte der 1590er Jahre sind wir da ungefähr, deren Sprache Shakespeare auffängt und deren eigenes Spiel im Spiel ja auch die ganze Theatersituation noch einmal doppelt und sehr, sehr beziehungsreich ja abbildet, auf der Bühne selber Theater spielt. Und wenn man hier diesen ganzen Klang, dieses ganze Klangfarben spricht, also von dem Märchenhaften bis zu dem Grausamen, von dem Feenliebreiz bis zu den wirklich animalischen, ja zotik-schweinischen Ausdrücken, um die es da geht, mal Revue passieren ist, dann findet man das einfach ja von seiner ganzen Breite, von seiner Orchestrierung, Klangvielfalt her wirklich so schnell nicht wieder.
Diese Szene mit den Handwerkern, die im Spiel ein Theaterstück proben und inszenieren, das wird ja gerade in der Moderne gerne genommen, um diesen reflexiven, diesen Spiegelcharakter von Shakespeare-Stücken hervorzunehmen. Ist das eine dezidiert moderne Perspektive oder gab es damals auch schon ein Interesse an dieser Reflexion, dieser Aufspaltung von Identität, die uns so modern vorkommt?
Ja, das ist das Interesse der Zeit. Deswegen nennen wir es ja die frühe Neuzeit, was wir modern empfinden oder für modern halten, war damals sozusagen der Anfang. Es ist eigentlich der Anfang von dem, was wir heute sind. Und alle Stücke Shakespeares, nicht nur der Sommernachtstraum, interessieren sich genau dafür. Denken Sie an die berühmte All the World's a Stage-Formulierung, also der Theatrum Mundi Topos, dass wir uns hier wie auf einer Bühne befinden. Oder denken Sie an den Hamlet, wo ja auch so ein Spiel im Spiel als ja eigentlich Höhepunkt der tragischen Handlung stattfindet. Es ist immer die Selbstbefragung dieser Institution, auch als Selbstbefragung unserer eigenen Welt. Sein oder nicht sein, die berühmteste Zeile, die Shakespeare vielleicht jemals schrieb, eben aus dem Hamlet, ist ja eigentlich die Frage des Theaters. Ist der, den wir da vor uns sehen, ein Mensch, für den wir ihn halten, oder ist er nur ein Geist? Ist es jemand, der sich für etwas ausgibt, oder ist es ganz etwas anderes? Diese zentrale Frage unserer eigenen Identität stellen diese Stücke, und es ist kein Zufall, dass sie damals gestellt wurde, um 1600, wo der Hamlet entstand und in den Jahrzehnten, in den beiden Jahrzehnten, in denen Shakespeare produktive Theaterarbeit leistete, standen diese Fragen zur Verhandlung und sie stehen bis heute eigentlich immer wieder auf unserer Agenda.
Und auch das Spiel mit dem Sichtbaren und Unsichtbaren, Lady Macbeth, oder ist sie es, die den Dolch vor sich sieht und ich weiß, ob es ist oder nicht ist. Es gibt viele solcher Szenen.
Ja, es hängt damit zusammen, dass es eben, wie ich schon sagte, kein Illusionsraum war, diese Bühne, war kein so ein Panoptikum, wie wir das so von dem Illusionstheater kennen, was im Barock dann populär wurde. Es gab keine Rampe. Es war eine offene Spielfläche von drei Seiten einsehbar, umstellt vom Publikum. Und ganz viel spielt in der Imagination, in der Vorstellungskraft. Also die eigentliche Vorstellung ist die Vorstellung, die wir uns bilden. Das heißt nicht das, was wir sehen, sondern was wir daraus machen, ist das Entscheidende. Und damit auch die produktive Kraft unserer Fantasie, die eine gefährliche Kraft ist, eine Kraft, mit der man umgehen können muss und die Shakespeare hier immer wieder ganz brisant auf die Probe stellt.
Könnte das eine Maxime für moderne Inszenierung sein, dass man sagt, Mensch, überladet das Stück nicht mit visuellen Effekten, ihr misstraut an der Sprache, die bei Shakespeare viel mehr kann, als jeder visuelle Eindruck eigentlich leisten kann?
Wir sind ja immer wieder mit neuen, sagen, theatralen Ästhetiken konfrontiert. Und wenn wir ins Theater gehen oder überhaupt der sagen, Performance-Kunst Aufmerksamkeit schenken, sehen wir ja ganz Unterschiedliches. Vielleicht so die größten Shakespeare-Erneuerer des 20. Jahrhunderts gerade, die nach der großen Phase des Ausstattungstheaters, wo dann mit 350 Komparsen da so der ganze, ja, also Prunk und Protz einer großen prozessualen Shakespeare-Aufführung auf die Bühne gebracht wurde, die großen Theatererneuerer haben eigentlich gerade auf Reduktion gesetzt. Denken Sie an Peter Brook, der leere Raum. Ja, es ist wirklich die magische Spielfläche, auf der alles möglich ist, aber die alles sozusagen heraufbeschwört, wirklich auch mit der Magie seines Zauberers Prospero, eines seiner späten Stücke, was eben auf dieser Zauberinsel spielt, der Sturm, der alles nur herbeifantasiert, herbeizaubert, herbeiimaginiert und dadurch gerade uns selbst herausfordert. Wir leben ja heute im Theater eigentlich so das postdramatische Theater, was eben nicht mehr auf Text alleine setzt, sondern eben auf Aktion, auf Körper im Raum und auch diese Theateraktionen können sehr viel Inspiration, sehr viel Reibungsenergie aus Shakespeare-Stücken gewinnen.
Aber was halten Sie dann von den modernen Verfilmungen? Also Shakespeare in Love oder den Musicals Kiss Me Kate, die natürlich Materialschlachten sind. Also jeder Film ist nun mal ein quasi realistisches, also nicht illusionistisches Medium. Die können das doch gar nicht, das Theater kann.
Die intelligenten Filme können das schon. Die sind nämlich in der Lage, auch ihr eigenes Medium genauso vielsinnig zu reflektieren und ironisch gewissermaßen zu kommentieren, wie Shakespeare das getan hat. Sie haben gerade Shakespeare in Love erwähnt. Ein wunderbarer Film, wie ich finde, wo ja genau dieses selbstbezügliche Spiel mit dem Spiel eine zentrale Rolle einnimmt. Und da wird ja im Grunde diese ganze Aufführung, um die es geht, also die Romeo und Julia-Aufführung, die geprobt werden soll, gezeigt, wie ein Hollywood-Film entsteht. Und man sagt ja auch nicht umsonst, wäre Shakespeare heute aktiv, wäre er Scriptwriter beim Film geworden. Denn es ging damals auch nicht um eine Autorenpersönlichkeit. Wir nehmen ihn viel zu singulär wahr, viel zu sehr auf ihn als Autor, gar als Genie fixiert. Damals waren es eher kollektiv. Aktionen. Man schrieb Stücke gemeinsam, man produzierte sie als Team, genauso wie heute Filme produziert werden. Und das nimmt zum Beispiel Shakespeare in Love, wie ich finde, ganz wunderbar witzig, sehr ironisch und sehr, sehr tiefsinnig zum Anlass, über die Rolle von Autorschaft und Autorität in unserer Zeit zu reflektieren. Den finde ich so einen Film wunderbar und vielen Verfilmungen gelingt das eigentlich, finde ich, sehr interessant und beziehungsreich, mit dem Medium der eigenen Illusionsproduktion zu spielen.
Die Autorfigur Shakespeare haben Sie angesprochen. Darüber reden wir gleich. Was weiß man über diesen Autor? Was weiß man nicht? Man weiß offenbar sehr viel mehr nicht, als man weiß. Aber das können wir gleich noch klären. Tobias Döring, der Münchner Literaturwissenschaftler, ist heute zu Gast in der Shakespeare-Ausgabe des HR2 Doppelkopfs. Aber bevor wir weiter über den großen Barden, das Naturgenie, den Schriftsteller und Schauspieler mal sehen, was er alles ist, bevor wir weiter über ihn sprechen, hören wir erstmal Musik. Musik, die sich auch von Shakespeare hat inspirieren lassen. Das hier sind zum Beispiel die Smiths. Shakespeare's Sisters von den Smiths im HR2 Doppelkopf. Und zu Gast ist heute Tobias Döring, Inhaber des Lehrstuhls für englische Literaturwissenschaft an der Universität München. Wir sprechen über Shakespeare, von dem jeder schon gehört hat, über den wir aber relativ wenig wissen. Herr Döring, hat er eine Schwester?
Ja, er hatte Schwestern, wobei der Song von den Smiths natürlich jetzt nicht biografisch gemeint ist. Er bezieht sich auf einen ganz berühmten Essay von Virginia Woolf, der aber sehr wichtig ist auch für diese biografischen Fragen. Woolf hat ja die Frage gestellt, was wäre eigentlich, hätte Shakespeare eine Schwester gehabt, die auch ins Theater wollte, die auch Stücke schreiben wollte, die auch kreativ, produktiv sein wollte? Was für Chancen hätte sie um 1600 in England bekommen, dieses Genie, dieses Talent, diesen Drang auszuleben?
Keine wahrscheinlich.
Ja, Woolfs Diagnose ist ganz ernüchternd, niederschmetternd geradezu. Sie imaginiert dieses Schicksal also als so eine Art Parallelbiografie. Sie wäre ins Theater gekommen, sie wäre dort geschwängert worden, sie wäre dann mit dem Kind alleine gelassen worden. Und das ist das, was die Smiths hier in diesem Song aufnehmen. Diesen also wirklich sehr nüchternen, fast erbitterten Gegenentwurf zu dem, was wir als die große Erfolgslaufbahn dieses Dichters kennen.
Oder sie hätte eine Adlige sein müssen, die dann ein Pseudonym gewählt hätte. Es gibt eine These, dass eine gewisse Countess of Pembroke eigentlich Shakespeare gewesen sei und die habe sich eigentlich nur so eines dahergelaufenen Schauspielers bedient, weil sie selbst nicht in Erscheinung
hatte. Ja, von diesen Thesen gibt es eine ganze Menge. Stimmt. Also der Zählerstand ist bei über 50 mittlerweile, wer alles Shakespeare wirklich geschrieben hat. Also die Countess of Pembroke ist eine Möglichkeit, die ins Spiel gebracht wurde. Viele andere, die bekannteste, also wären Marlowe, sein großer Kollege, oder Oxford, der Earl of Oxford, Edward de Vere. Das sind alles verschwörungstheoretische Gesellschaftsspiele, muss man sagen, die eins verkennen, dass nämlich die Grundlagen von dem, was Autorschaft, gerade Dramenautorschaft der Zeit sind, ganz andere waren um 1600, als wie wir sie seit der Romantik kennen, und dass ganz andere Produktionsbedingungen galten. Und man wünscht sich eigentlich den Shakespeare, den man am liebsten hat, nämlich das Genie, den einsamen Schöpfer, den großen, hochgestellten Künstler, und nicht diesen doch ziemlich biederen Bürgersohn aus Stratford, der er war und der doch eigentlich mit, man muss sagen, recht geringen Mitteln Großes zu Wege gebracht hat. Das können sich viele Leute, die gerade ihren Shakespeare ungemein lieben, irgendwie nicht vorstellen oder wollen sich nicht vorstellen und basteln sich deswegen ihr eigenes Shakespeare-Bild. Mhm.
Und die Vorstellung, dass es nicht ein Shakespeare gab, sondern Shakespeare nur der Name für ein Kollektiv eher war, dass diese Stücke eher kollaborativ entstanden sind, wie realistisch sehen Sie das?
Ja, also es ist auf jeden Fall richtig, dass Shakespeare viele Stücke nicht alleine schrieb, sondern in Zusammenarbeit. Es war damals üblich, so etwas zu tun. Es war also Autorschaft kein singuläres, individuelles Verfahren, sondern man arbeitete miteinander, aneinander, überarbeitete, nahm auf. Und es ist bekannt, dass vor allem aus den frühen Werken, also die frühen 1590er, die Historiendramen namentlich, und in den späten Werken, also von den Romanzen, die Shakespeare dann schrieb, so ab 1610, 11, viele in Zusammenarbeit mit anderen entstanden. Erst offensichtlich, um ins Geschäft zu kommen, tat er sich mit Gleichgesinnten, Gleichbefähigten zusammen. Später dann, um andere ins Geschäft zu bringen. John Fletcher beispielsweise, der nach ihm dann, der so Principal Playwright, wie es hieß, der Kingsman wurde, wurde von ihm quasi eingeführt in die Kunst des Dramenschreibens. Und deswegen ist es tatsächlich richtig, dass er kollaborativ arbeitete, am Anfang und am Ende. Das hat aber nichts mit diesen verschwörungstheoretischen Spekulationen zu tun, dass er eigentlich ein ganz anderer war und nur eine Maske. Ich meine, ich glaube übrigens, Shakespeare hätte seinen Spaß an diesem ganzen Gesellschaftsspiel. Das gibt seit 150 Jahren. Es kam in der Romantik auf, auch nicht zufällig, sozusagen in der Phase eben der Genieverehrung. Er war ein Mann der Maske, des Maskenspiels, und ich glaube, er hätte den allergrößten Spaß, wenn er wüsste, wie heute mit diesen Masken weitergespielt wird.
Ich glaube, Umberto Eco hat die These vertreten, dass Shakespeare seine Werke nicht geschrieben hat, weil er gar keine Zeit hatte. Er musste nämlich den Don Quixote schreiben während der Zeit, und so kann man es bis sonst wohin weiterführen. Ja. Aber nochmal zu dieser Kollektivthese zurück, oder dass Shakespeare dann eben auch andere Autoren mit ins Boot seiner Kompanie genommen hat. Trotzdem reißt ja diese Produktivität dann mit seinem Tod ab.
Ja, wobei der Eindruck täuscht vielleicht, dass es abreißt. Also es ist schon eine sehr rege Theaterkultur, die bis 1642 reicht, also weit über seinen Tod hinaus. Er hat ja selber seine letzten 3-4 Jahre doch sehr abgeschieden, dann in Stratford eine bürgerliche Existenz geführt und sich vom Londoner Theaterleben einfach ferngehalten, weil er einfach offensichtlich andere Interessen jetzt hatte und sich eben der Familie und dem Haus uns widmen wollte. Während natürlich in London das Theater weiterging und die Theaterkultur ihren Aufschwung weiternahm, es sind nur nicht mehr in gleicher Weise kanonisierte Werke und es sind nicht mehr Werke, die in gleicher Weise im heutigen Repertoire präsent sind. Aber ein wirklicher Abbruch der Theatertradition geschah 1642, als die englische Revolution ausbrach, der König geköpft wurde und die Puritaner die Theater schlossen. Shakespeare selber ist eigentlich noch sehr stark Teil einer Bewegung, die weiterläuft. Nach ihm dann, habe ich schon erwähnt, jemand wie John Fletcher oder Middleton, Thomas Middleton, einer der ganz großen Autoren, etwas jünger als er, der dann zum Beispiel den Macbeth um viele Szenen, ja geradezu zentrale Szenen bereicherte, die wir heute mit dem Stück in Verbindung bringen, die aber nicht von Shakespeare stammen, sondern eben von diesem Nachfolger, der dann mit seinem Erbe weitergearbeitet hat.
Shakespeare weiterzuschreiben, also die Stücke nicht so lassen, wie sie ursprünglich aufgeführt wurden, das hat ja auch eine Tradition. Das ging ja weiter, dass wo ein tragisches Ende war, ein Happy End geschrieben wurde. Ich glaube, John Dryden hat sowas gemacht, auch im 17. Jahrhundert noch, oder korrigieren Sie mich?
Ja.
Und dann gab es im 19. Jahrhundert, glaube ich, einen notorischen Thomas Bowdler, der es sogar zu einem Verb gebracht hat. Bowdlerize heißt Stücke einfach moralisch Mainstream-förmig.
Nicht nur moralisch, sondern vor allem sprachlich. Er hat also The Bowdlerize Version, das ist der zensierte Shakespeare, wo die Schweinereien entfernt sind, der Familien-Shakespeare, ja, für jung und alt und groß und klein, will alle Sauereien rausgenommen, dann ist unser Shakespeare rein. Das war sozusagen das viktorianische Projekt von Bowdler. Die anderen, die Sie erwähnt haben, so wie Dryden, die hatten tatsächlich Anstoß genommen an dem Furchterregenden, auch an dem, was uns Shakespeare eigentlich vielleicht so wichtig und so radikal unversöhnlich macht. Denken Sie an ein Stück wie King Lear, was ja nicht nur mit dem Tod eben der Titelfigur endet, wie viele Tragödien, sondern auch mit dem Tod der Tochter, der Cordelia, die eigentlich sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, aber die auch tot am Ende in Lears Armen, in einer umgekehrten Pietà, auf der Bühne zu sehen ist. Das war so ein Schock für die Zeitgenossen. Und es war einfach ungewohnt, radikal verstörend, dass sie dann tatsächlich also Autoren wie Dryden, Klassizisten, gerade herausgefordert sahen, dass einer poetischen Gerechtigkeit zuzuführen, dass nur die Bösen sterben oder der tragische Held darf auch noch sterben, aber nicht die Guten. Das heißt im Grunde, und das haben viele ja gesagt, haben wir im Grunde erst aus der Sicht dann der Schrecken des 20. Jahrhunderts gelernt, mit diesen Schrecknissen gerade einer Tragödie wie King Lear umzugehen. Es gibt ja die große These von Jan Kott, auch inspiriert von anderen in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Auch Adorno hat ja über King Lear und diese Schrecknisse geschrieben, dass eigentlich erst etwas wie der Horror des Weltkriegs und des Holocaust uns dazu befähigt hat, diesen kompromisslosen Schrecken auf der Bühne mit ansehen zu können.
Shakespeare, unser Zeitgenosse, hieß, glaube ich, das Buch von Jan Kott, das diese These vertreten hat. Wir wollten eigentlich über die Person Shakespeare sprechen, sind trotzdem dann wieder zu seinen Werken gekommen. Aber das ist ja typisch, dass natürlich die Figur wirklich so weit hinter diesen Werken zurückbleibt. Ich wage gleich nochmal einen Versuch, über Shakespeare zu reden. Aber erstmal hören wir noch Musik. Musik, die Sie uns mitgebracht haben, von einem Komponisten, den Sie uns erklären müssen, Frank Martin.
Ja, ein französischer Komponist des 20. Jahrhunderts. Das ist eine Musik von 1950 und sie ist auch aus The Tempest, also dem Sturm, ein Lied des Luftgeistes Ariel.
Fathom 5, eine Komposition von Frank Martin zu Shakespeares Tempest, Full Fathom 5. Tobias Döring ist zu Gast im HR2 Doppelkopf, Anglist von der Universität München. Sie haben es eben schon gesagt, das geht auf eine Zeile aus Shakespeares Tempest zurück, wo Ariel, der Luftgeist, mit dem Prospero das Ganze da inszeniert, diese Zeile singt. Was ist der direkt genaue Kontext?
Ja, er singt es für einen Prinzen, der seinen Vater verloren hat in diesem vermeintlichen Sturm. Wir wissen ja noch gar nicht, also er weiß zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass dieser Sturm nur inszeniert war, nur ein Zauberkunststück gewissermaßen. Und das wirklich Zauberische auch an dieser Vertonung finde ich, diese Magie der Klänge. Diese Insel ist ja wie eine Echokammer. Das heißt ja auch, the isle is full of noises. Und ich finde ganz großartig, wie Martin diesen ja teils unheimlichen, teils faszinierenden, verstörenden, verführerischen Klang dieser Inselwelt einfängt in diesem kleinen A Cappella-Stück, um ja die Betörung durch Klang, durch Sprache, durch Musik erfahrbar werden zu lassen.
The Tempest ist eins der ganz späten Stücke von Shakespeare. Die haben was ganz Eigenes, diese Stücke. Pericles gehört dazu, Winter's Tale gehört auch dazu. Die haben stärkere Fantasy-Elemente als vielleicht die früheren Stücke.
Ja, man kann sagen, er hat sich da auch mit dem Theater mehr getraut. Vielleicht, weil er mit dem Medium mittlerweile auch schon so lange so erfolgreich gearbeitet hat. Es sind auch Stücke, die von so etwas, wie man oft vermutet hat, so eine Art Altersmilde, Altersweisheit sogar durchdrungen sind. Also The Tempest ist ja eigentlich ein Rachedrama. Dieser Prospero ist verbannt worden und rächt sich an seinen Peinigern, an denjenigen, die ihn dort hingeschickt haben, ihm sein Leben zerstört haben. Aber er rächt sich dann eben doch nicht. Er lässt Gnade walten, versöhnt. Und in dieser Weise haben diese späten Stücke, obwohl Shakespeare so alt noch nicht war, er war Ende 40, diese späten Stücke dann doch so etwas, was man ein Alterswerk oder Altersstil bezeichnen kann und sind häufig in dieser Weise jedenfalls gesehen worden.
Und die frühen Stücke dann eher Werke eines jungen Wilden, also wenn man sich Titus Andronicus, was einfach ein Splatterfilm wäre, da hat er wirklich in die Vollen gegriffen.
Ja, das kann man genau sagen. Es ist ja ein antiker Stoff, den er da aus der römischen Spätzeit aufgreift, aber in einer Weise radikalisiert und gewalttätig ausbuchstabiert, wie man es heute eigentlich nur schwer erträglich finden kann. Das passt sozusagen in so ein Bild des jungen Wilden bis hin zu dem altersmilden Geläuterten. Das ist natürlich eine biografische Konstruktion, die auch sehr stark so von biografischen Mustern, die wir eben konventionellerweise ansetzen, geprägt ist. Aber sie lässt sich mit Shakespeare jedenfalls auch nutzen und aufstellen, die Biografie.
Gucken wir mal kurz auf diese Biografie. Also am 23. April 1564 in Stratford geboren, das ist mehr als fragwürdig, oder?
Nein, das ist nicht fragwürdig. Man hat den Taufeintrag, der ist vom 26. April.
Und dann rechnet man zurück.
Auf Latein und üblicherweise wurden sozusagen Kinder am dritten Lebenstag getauft, dann rechnet man zurück. Es ist, muss man natürlich auch sagen, dann zugleich der verbürgte Todestag, was eine gewisse, wenn man so will, Symmetrie nahelegt. Deswegen ist vielleicht so ein bisschen was von Wunschdenken mit dem Spiel. Und es ist der St. George's Day natürlich, also der englische Nationalheilige, der auch noch mit einer Rolle spielen mag. Deswegen hat es schon so ein wenig, das kann man schon sagen, allzu stimmigen Charakter, dass es auch der 23. April gewesen sein muss. Aber der Taufeintrag selber ist authentisch und lässt sich nicht bezweifeln. Mhm.
In was für eine Familie wurde er geboren? Das war eine relativ wohlhabende bürgerliche Familie?
Ja, es war ein sehr angesehener Stratforder Stadtbürger. Und Stratford war zwar Provinz, aber jetzt auch nicht irgendein Städtchen. Es war eine Marktstadt. Der Vater war Handschuhmacher und ein geachteter, wohlhabender Bürger, der also sicherlich auch sozusagen für sein Gemeinwesen da eine wichtige Rolle spielte. Er hat später dann aus irgendeinem nicht ganz geklärten Grund dieses Ansehen verloren. Oder jedenfalls wurde er, wie Dokumente nahelegen, später auch mit Misstrauen oder Skepsis betrachtet. Und viele Leute bringen das in Zusammenhang mit der Vermutung, dass John Shakespeare, so hieß der Vater, ein Anhänger des alten Glaubens, des Katholizismus gewesen sein könnte. Dazu gibt es auch eine biografische Quelle, die mal aufgefunden wurde, dann aber verloren gegangen ist, sodass man sie heute nicht mehr einsehen kann. Aber es gibt ein sogenanntes Zeugnis, ein Spiritual Testament, wie es heißt, in dem John Shakespeare sich zum Katholizismus bekannte, was damals Staatsverrat war, Hochverrat. Die Staatskirche, die anglikanische Kirche hat Katholiken unter Verfolgung gestellt. Und das setzt Shakespeare in einen sehr interessanten religiösen Kontext, in dem er ja ohnehin steht in der Zeit. Wir sind im Zeitalter der Glaubenskriege, der Glaubenskämpfe. Die Bartholomäusnacht in Paris war noch nicht lange her, als er in Stratford aufwuchs. Und das sind sozusagen zeitgenössische Ereignisse, die Brisanz, auch die, man muss sagen, die tödliche Brisanz solcher Glaubensfragen dokumentieren, in der auch die Familie steht.
Kann man in seinen Stücken sowas wie katholische Schmuggelware entdecken? Also die Puritaner spielen eine Rolle als so Abziehbilder der sinnenfeindlichen Spielverderber, über die sich lustig gemacht wird. Das ist klar. Aber Katholizismus, kann man den in den Stücken wiederfinden?
Das ist häufig gesehen worden und das lässt sich auch gar nicht bestreiten, dass Shakespeare mit diesem Material gespielt hat. Das berühmteste und auch wirklich spannendste Beispiel ist der Geist des alten Hamlet. Der tritt in Erscheinung und spricht von sich selber in einer Art, die nahelegt, dass er aus dem Fegefeuer zurückkehre, als ein Geist eines Toten, der noch einmal zu den Lebenden spricht und das Vermächtnis der Erinnerung einfordert. Remember me. Mhm. Und er verwendet auch sehr, sehr beziehungsweise Vokabeln wie purged away, was also auf das Purgatorium anspielt. Nur das Purgatorium ist eine bei den Protestanten verbotene Glaubensvorstellung gewesen. Sie wurde auch vom anglikanischen Glauben ausgeschlossen. Es gibt einen ausdrücklichen Artikel, der das Purgatorium für abgeschafft erklärt, weil es keine biblische Grundlage hat. Und deswegen ist so ein solches Echo, ein solches sprachliches Echo, auch die Figur einer solchen Seele, die dort aus dem Fegefeuer zurückkehren mag, schon sehr, sehr beziehungsreich. Man muss auf jeden Fall sagen, dass sie ein Deutungsangebot stellt, mit der Zeitgenossen Shakespeares, die ja viele Glaubenswechsel, nicht nur einen, sondern viele Glaubenswechsel zwischen Katholizismus und Protestantismus erlebt hatten, zumindest etwas anfangen konnten. Sie konnten sich zurückerinnern an vielleicht die Tage ihrer eigenen Kindheit, als so etwas noch gegeben hat, wie solche Geister aus dem Purgatorium. Daraus zu schließen, dass Shakespeare selbst Katholik gewesen sein mag, halte ich allerdings für vorschnell und auch für völlig unbegründet, auch für unnötig. Ihn interessieren vielleicht gar nicht so sehr Glaubensfragen als Spielfragen. Für ihn ist das Material. Und das macht seine Sachen so spannend, dass er diese Materialien nutzt, diese Angebote stellt, auch diese Deutungsangebote, die uns bis heute beschäftigen.
Und war in dem Sinne dann kein Dichter, Schriftsteller, Dramatiker, der sich hätte propagandistisch vereinnahmen lassen? Also es gibt ja einige Stücke von Shakespeare, die wurden dann zeitweise auch so inszeniert. Also Heinrich der V. ist, glaube ich, das prominenteste Beispiel, dass es wirklich englische Nationalkultur mit einem sehr aggressiven Ton auch ist. Ja. Das kann man mit Shakespeare machen, muss man aber vielleicht auch nicht.
Ja, also man kann alles damit machen. Es ist alles damit gemacht worden und vereinnahmt worden ist er immer. Von Glaubensrichtungen ebenso wie von politischen Richtungen. Sie erwähnen Heinrich der V. ist in der Tat ein ungemein, also auch patriotisch, sagen wir mal, nutzbares Stück. Den Feldzug gegen Frankreich da mit großen Fanfaren und also auch reichlich Pomp und Selbstbewusstsein da inszeniert. Aber das bricht sich. Das Stück selber bietet eigentlich genauso viel Anlass, dem zu misstrauen. Und es gibt zwei wunderbare filmische Versionen, gerade von diesem Stück, Heinrich dem V., die das zeigen. Einmal 1944, mitten im Weltkrieg, entstanden die Version von Laurence Olivier, wo das wirklich auch als patriotisches Durchhaltedrama gewidmet den Helden der Royal Air Force gezeigt wird. Und dasselbe Stück inszeniert, später 80er Jahre, von Kenneth Branagh, der daraus wirklich die, man muss sagen, skeptischen, kriegsmüden, zum Teil richtig pazifistischen Szenen, die Kriegsgreuel und so weiter herausliest und zeigt. Also eine völlig andere Lesart. Darin liegt wiederum auch seine Stärke, dass er für so viele so Unterschiedliches bietet.
Klar, damit sind wir eingestiegen, dass er eigentlich ein Autor für alle und alles ist. Nochmal zurück zur Person und Biografie Shakespeare. Also wir waren bislang Stratford upon Avon. Er ist der Sohn eines Handschuhmachers, eines wohlhabenden, angesehenen Stratforder Bürgers. Wie kommt so jemand zum Schauspielberuf und zum Stückeschreiber, was ja durchaus eine Profession ist, die nicht gesellschaftlich unbedingt respektabel war?
Wenn wir das wüssten, dann hätten wir hier einen wirklichen Knüller für die Sendung, den ich leider nicht bieten kann. Es ist unklar, wie der genaue Weg verlief. Wir wissen, anders als häufig behauptet wird, recht gut über Shakespeares Leben Bescheid. Es stimmt nicht, es ist ein Mythos, dass es alles so unklar und dunkel sei. Nur ist das, was wir wissen, leider völlig belanglos für die Fragen, die uns interessieren. Was uns interessiert, ist genau, was Sie sagen. Wie kommt der zum Theater? Was hat der eigentlich selber für Antriebe gehabt, für Talente, für Ideen? Darüber können wir gar nichts sagen. Wir haben Dokumente eines sehr bürgerlichen Lebens mit eben Besitzständen, mit Testamenten, mit Geschäftsleben und so weiter. Er war also auch ein sehr aufs Geld bedachte und auf Statussymbole wie Wappen und so weiter durchaus sich was einbildende Stratforder Stadtbürger. Aber all das ist natürlich viel zu bieder für den Shakespeare, den wir eigentlich wissen wollen. Wir hätten gern das Tagebuch, wo steht heute wieder am Hamlet geschrieben und heute wieder an einer Zeile gefeilt und so. Ja. Das ist so ein Bedürfnis, dass es um 1800 tatsächlich gefälscht wurde. Es wurden Shakespeare-Briefe, Shakespeare-Tagebücher gefälscht und in Umlauf gebracht, für authentisch befunden, weil man sich seine eigene Biografie quasi zurechtschreiben wollte, zurecht erfinden wollte, da er uns so wenig davon bietet. Und leider sind die Dokumente, die wir haben, und die sind in der Tat zahlreich, andere zeitgenössische Dramatiker haben durchaus viel weniger Spuren hinterlassen, sind in dieser Hinsicht völlig unergiebig.
Es gibt einen Schriftsteller des 17. Jahrhunderts, der 12 Jahre nach Shakespeares Tod überhaupt erst geboren wurde, aber der hat eine Kurzbiografie von Shakespeare geschrieben, John Aubrey. Darin schreibt er, Shakespeare, das war ein gut aussehender, wohlgebildeter Mann, immer guter Dinge, von sehr raschem und angenehm freien Witz. Frei erfunden wahrscheinlich.
Ja, es gibt da so eine ganze Tradition von, sagen wir mal, anekdotischem Material, was dann so kursierte. Also Aubrey ist eine Klatschbase, ein ungemein unterhaltsamer Autor, der über sehr viele, also prominente Leute, interessantes Material verbreitet hat. Er hat sich nicht bestimmt alles ausgedacht, er hat eher auch so sich umgehört und so die verschiedenen Anekdoten, die es so gibt, verbreitet.
Letztes Klatschelement und dann lasse ich Sie auch in Ruhe damit. Shakespeares Testament, das gibt es. Da gibt es eine der wenigen Unterschriften von Shakespeare, die wir haben. Und da vererbt er seiner Frau sein zweitbestes Bett. Warum macht sowas ein Mann?
Ja, auch wieder so eine Frage, wenn man die wüsste. Also das zweitbeste Bett hat auch so viele Deutungen hervorgebracht. Bis hin zu der Behauptung, naja, das zweitbeste sei das eigentlich wirklich gute Bett, weil das richtig beste Bett wurde ja nur für Gäste vorbehalten und nie benutzt. Also das zweitbeste sei das Ehebett. Wir wissen es nicht. Klar ist, diese Ehe, die Shakespeare führte mit Anne Hathaway, war erheblichen Strapazen ausgesetzt. Er hat sie ja sehr jung geheiratet, zu einem Zeitpunkt, als sie auch schon schwanger war. Und man kann durchaus mutmaßen, dass diese Ehe deswegen gewissermaßen also geschlossen werden musste, um dem Kind also ein ordentliches Familienleben zu ermöglichen. Er hat sie dann ganz offensichtlich in Stratford gelassen, während er nach London ging. Es gibt eine erhebliche Lücke von fast 7 Jahren, wo keine Dokumente überliefert sind. Und das wäre genau die Zeit, über die wir am meisten wissen wollen, nämlich die Zeit, wie er zum Theater kam. Und er muss dann eben von London aus sie offenbar nur sehr selten gesehen haben. Wir wissen aber sonst nichts über dieses Eheleben, wie es sich tatsächlich abspielte. Sie hatten einige Kinder. Ein Sohn Hamlet starb ja auch sehr früh. Das ist ja auch ein möglicher biografischer Bezugspunkt zum Hamlet, der ganz ähnlich heißt wie eben Hamlet. Hieß, also eine Vater-Sohn-Tragödie, die sich vielleicht auf ein persönliches Erleben gründen mag. Klar ist, dass Shakespeare, als er nach Stratford zurückkehrte, gewiss Schwierigkeiten gehabt haben muss, dann wieder so ein beschauliches Familienleben zu führen. Und alles, was wir uns dazu ausmalen können, entstammt tatsächlich den Dramen. Sie sind die Hauptquelle für alle biografischen Versuche, aber natürlich eine eminent unzuverlässige Quelle. Es ist ein naives, sozusagen 1:1 Aufrechnen. Und man denkt, alles, was in irgendeinem Stück vorkommt, muss sich so zu Hause abgespielt haben. Deswegen die Ehe der Macbeths zum Beispiel, war das womöglich so etwas wie der kleine Will und die etwas ältere Anne, die ihn dann immer antreibt und sagt, du musst jetzt aber, keine Ahnung, kein Mensch weiß es. Aber viele haben es versucht, daraus so etwas zurecht zu fantasieren, was uns diese Lücken, die wir eigentlich, sagen wir mal, von der Charakterentwicklung, vom Familienleben und so weiter gerne schließen möchten, in irgendeiner Weise ausfüllt.
Tobias Döring, der Münchner Anglist, Professor für Englisch Literaturwissenschaften, ist heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Und jetzt wollen wir nochmal Shakespeare selbst hören, jemals ein Stück von Shakespeare sozusagen, das berühmte 18. Sonett, gesungen, interpretiert von Brian Ferry.
Shall I compare thee To a summer's day, thou art more lovely.
Shall I compare thee to a summer's day? Shakespeares Sonett Nummer 18 in der Interpretation von Brian Ferry. Sie hören den H2 Doppelkopf heute mit Tobias Döring, dem Münchner Anglisten und Shakespeare-Forscher. Bei den Sonetten kann man ja schon davon ausgehen, dass es einen Autor gibt, oder ist da auch Kollaboration im Spiel?
Na, es ist schon ein Autor. Und der Autor ist sicher Shakespeare, obwohl man nicht davon ausgehen sollte, wie es seit den Romantikern immer getan wird und häufig gedacht wird, dass er hier gewissermaßen Tagebuch geschrieben habe, dass er hier seine eigenen Liebesergüsse und Sehnsüchte und so weiter in Worte gefasst habe. Aber tatsächlich ist es eine so artifizielle, künstliche Form gewesen in der Renaissance, dass auch hier eigentlich Rollenverse vorliegen. Auch das Sonett, was wir gerade gehört haben, soll ich dich einem Sommertag vergleichen, ist ja gar nicht so sehr ein Gedicht über die Liebe, als ein Gedicht über Liebesgedichte. Er fragt sich ja, wie kann ich es denn sagen? Und es ist wieder so eine selbstreflexive Schleife, dass die Sprache eigentlich immer schon die Sprache eines anderen ist, immer schon etwas vorrätig hat, was die Selbstaussprache eigentlich gar nicht ermöglicht. In dieser Weise darf man die Sonette auch nicht als autobiografisches Zeugnis auffassen. Dann wäre Shakespeare übrigens schwul gewesen. Das ist ja bekanntermaßen ein Gedicht, was sich an einen jungen Mann richtet. Und deswegen sind es eigentlich auch hier Masken, die er auflegt und die er dichterisch verarbeitet.
Tobias Döring, Sie haben vor einigen Jahren selbst ein Band herausgebracht, wie er euch gefällt, mit Gedichten von Dichtern über Shakespeare. Ja. Ungefähr 140 Stück haben Sie da versammelt, von wann bis wann?
Ja, das geht von seinen unmittelbaren Zeitgenossen wie Ben Jonson, der so eine Art Widmungs-, Huldigungs-, Triumphgedicht für diese erste Gesamtausgabe schrieb, bis zur unmittelbaren Gegenwart. Wir haben also auch zeitgenössische Autorinnen und Autoren gebeten, ein Gedicht an Shakespeare oder an eine seiner Figuren zu richten. Und es ist eigentlich eine Möglichkeit zu zeigen, dass Shakespeare eben nicht nur auf der Bühne lebt oder im Film lebt oder in der Musik lebt, sondern auch in anderen Künsten. Malerei haben wir noch nicht erwähnt, ist auch im Radio schwer zu vermitteln, aber natürlich Lyrik. Auch Gedichte sind im Grunde kleine Bühnen, auf denen sich Shakespeares Stücke inszenieren lassen, auf denen seine Figuren leben und ein ungeheures Eigenleben angenommen haben über die Jahrhunderte hinweg. Da gibt es aus aller Welt, das ist nicht nur England, Deutschland, Frankreich, sondern das kommt aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, auch aus Afrika, Australien, sonst wo, eine ganz interessante Mischung zusammen, die diese Stimmen der Shakespeare-Figuren noch einmal neu brechen, ihnen eine neue Existenz verleihen und auch zeigen, wie sich zeitgenössische Autoren an denen gerieben haben, sich damit auseinandergesetzt haben.
Was für Stimmen Shakespeares kommen da zum Vorschein? Was haben Sie da provozieren können?
Naja gut, das sind natürlich für zeitgenössische Autoren auch eigentlich, mal sagen, manchmal eine Belastung, wenn so jemand wie Shakespeare immer schon alles gesagt hat. Der berühmteste Ausspruch dieser Art ist von Heiner Müller. Der hat gesagt, wir meint die Deutschen, wir sind bei uns nicht angekommen, solange Shakespeare uns die Stücke schreibt. Und das ist ja auch im Grunde ein Verzweiflungsschrei. Dabei hat kaum einer wie Heiner Müller sich so produktiv an Shakespeare abgearbeitet. Auch davon haben wir natürlich Texte in diesem Buch versammelt. Um das, was uns heute bewegt, neu sprachlich zu fassen. Das Erstaunliche ist, dass Shakespeare uns nicht in Ruhe lässt. Es ist nicht so, dass wir zu Shakespeare zurückkehren, um uns dort irgendetwas anzuschauen, sondern er kehrt ständig zu uns zurück. Es ist geradezu eine Heimsuchung, als wolle er das, was uns hier und jetzt beschäftigt, selber in neue Worte fassen. Und das Heiner Müller Beispiel, was ich gerade ansprach, lässt sich sogar mit der deutschen Geschichte sehr beziehungsreich in Zusammenhang bringen. Im Herbst 89, der deutsche Wendeherbst, probte Heiner Müller gerade am Deutschen Theater den Hamlet, als die Demonstrationen in Ost-Berlin und Leipzig und allen Städten der DDR ein solches Ausmaß annahmen, dass es nicht mehr zu ignorieren galt. Die Schauspieler sind von der Bühne auf den Alex gegangen und haben dort dem Protest Stimmen gegeben. Also Ulrich Mühe war als Hamlet gewissermaßen in der deutschen Revolution verankert. Und das sind schon wirklich fast unheimliche Verbindungen dieses Schicksalsstücks der Deutschen, die schon im 19. Jahrhundert formuliert wurden, als Ferdinand Freilich gerade ein revolutionäres 19. Jahrhundert schrieb, Deutschland ist Hamlet. Da finden wir ganz erstaunliche, wenn Sie so wollen, Verbindungen dieser Stimmen mit Shakespeares Werk.
Sozialismus oder Nicht-Sozialismus, das ist hier die Frage. Wie ihr euch gefällt, ein schöner Band bei Manesse erschienen mit 140 lyrischen Referenzen an Shakespeare, kann man sagen, herausgegeben von Tobias Döring. Shakespeare lässt einen nicht zur Ruhe kommen, sagten Sie eben. Wie lässt er Sie als Wissenschaftler nicht zur Ruhe kommen? Was sind die Forschungserträge, die man gerne hätte? Doch mal vielleicht herauszufinden, was er in diesen Jahren, als er zum Theater kam, gemacht hat. Oder eins der noch vermissten Shakespeare-Stücke wiederfinden. Es gibt eins, glaube ich, Love's Labour's One.
Ja, es gibt auch Cardenio, also von mindestens zwei Stücken wissen wir.
Das mal auf dem Londoner Dachboden plötzlich zu finden.
Wenn ich den Dachboden fände, dann wäre ich ein gemachter Mann. Ja, also meinen eigenen Drang würde ich jetzt gar nicht biografisch oder autobiografisch sehen, da dürfen andere ran und das interessiert mich offen gestanden auch gar nicht so sehr. Mir sind die Texte, die vorhanden sind, viel interessanter. Wenn Sie fragen, was mich aktuell beschäftigt, mein aktuelles, jetzt gerade fertiggestelltes kleines Werk befasst sich mit Shakespeare und Thomas Mann. Das ist eine Sammlung von Aufsätzen, die der Frage nachgeht, wie Thomas Mann seine eigenen Werke von Shakespeare her begriffen hat und umgekehrt, wie wir auch Shakespeare anders begreifen, wenn wir Thomas Mann gelesen haben. Da gibt es die erstaunlichsten Verbindungen. Denken Sie nur an den Dr. Faustus, also Manns großen Exilroman aus den 40er Jahren. Dieser deutsche Tonsetzer Adrian Leverkühn schreibt seine erste Oper über ein Shakespeare-Stück. Und interessanterweise eine Komödie, der man das nicht zutrauen würde, eine faustische Gestalt zu inspirieren, nämlich Love's Labour's Lost. Sie haben gerade das Gegenstück erwähnt. Warum schreibt Leverkühn diese Oper? Ist eine interessante Frage, warum Mann diese Wahl getroffen hat. Andere Beispiele zuhauf, Sie kennen den Tod in Venedig. Auch Shakespeare hat ja einen berühmten Venedig-Text geschrieben, den Kaufmann von Venedig. Es ist ganz interessant zu fragen, wie das zusammenhängt und warum es zusammenhängt. In diesen Fragen sind wir mit einer Reihe von Kollegen nachgegangen und haben uns diesen Spuren also aus der dunkelsten Zeit des 20. Jahrhunderts, also der Zwischenkriegs- und Weltkriegszeit, zurück zu Shakespeare und umgekehrt von Shakespeare in diese Zeit hinein auf diese Spurensuche begeben und haben diese Querverbindungen erforscht.
Gibt es da explizite Auskünfte von Thomas Mann oder war das auch eher so eine geisthafte Präsenz, die er sich nie ganz eingestanden hat?
Es gibt sehr viele explizite Auskünfte. Er hat sich natürlich in Tagebüchern, Briefen und so weiter, auch in Essays darüber, über Shakespeare auch sehr deutlich geäußert. Für ihn war er der größte Autor, weder Goethe noch Homer, sondern Shakespeare hat er sozusagen als den größten dargestellt. Aber interessanter als solche Auskünfte, denen man ja nicht immer unbedingt trauen muss, sind diese Spuren, die gewissermaßen untergründig mitlaufen. Die Spuren, die auch da die Selbstreflexion eines Künstlers und seines Werks betreffen. Wir hatten vorhin schon kurz über den Sturm gesprochen, dieses Alterswerk mit dem Zauberer. Auch Thomas Mann hieß ja der Zauberer. Klar, ja. Und ich bin der Meinung, dass das vorletzte Kapitel aus dem Zauberberg fragwürdig ist, wo diese Seancen gefeiert werden, dass es eigentlich eine Paraphrase über den Sturm ist, wo genau diese Frage nach dem Selbstverständnis des Künstlers, nach der Möglichkeit der Kunst in der modernen Welt gestellt wird.
Shakespeare und kein Ende. Zum Glück, wunderbar, Tobias Döring, dass es da noch weitere Forschung gibt, die ja alles andere als Fußnoten zum Werk von Shakespeare sind, sondern einfach zeigen, wie dieser Autor uns auch noch 400 Jahren weiter inspiriert. Tobias Döring war heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Vielen Dank dafür. Am Mikrofon war Alf Menzer und wir hören jetzt noch eine Musik aus der Shakespeare-Zeit.
Von John Dowland, einem der großen Erfolgskomponisten der Zeit, einem sehr melancholischen Lied, interpretiert von Sting.
More sad fountains, what need you flow so fast? Look how the snowy mountains, heaven's sun doth gently waste. But my son. You.